Wir haben ja heute den vierten Advent und Advent bedeutet ja einfach Erwartung. Wir als Christen erwarten, dass Jesus wiederkommt, dass wir in der Entrückung bei seiner Herrlichkeit dabei sind. Wir erwarten irgendwo auch das Ende der Welt, wenn man ein bisschen schwarzmalerisch ist. Aber ich möchte heute mal auf eine andere Erwartung eingehen. Das Volk Israel, als es damals vor 2000 Jahren gelebt hat, hat ja auch etwas erwartet. Wenn man so geschichtlich hineinguckt, war das eigentlich eine Zeit der großen Erwartung. Nicht nur dort im Israel, sondern auch in anderen Gegenden hatten die Leute irgendwie eine gewisse Erwartung, irgendwas Neues sollte aufbrechen. Warum haben die Weisen aus dem Morgenland, die jetzt nun überhaupt nicht mit Judentum oder sowas zu tun hatten, warum hatten die mit einmal die Erwartung, da wird ein König geboren? Und ich meine, gut, was soll jetzt da? Könige werden viel geboren, das war jetzt auch nicht unbedingt was Berauschendes, aber irgendwo gab es auch in den Nationen, also in den Völkern ohne Gott, eine große Erwartung. Wenn ich dann wieder zurückkomme auf Israel, Israel war ja in einer Situation, die waren ja besetzt. Die Römer hatten das Land ja, ich möchte mal fast sagen, in einem Witzfeldzug platt gemacht. Es gab noch hier und da ein paar Widerstände, aber das war schon sehr demütigend. Das große heilige Volk wurde mit einem kurzen, mehr oder weniger belanglosen Feldzug von der Landkarte gestrichen. Ja. Jetzt war es eine römische Provinz. Und noch nicht mal eine bedeutende, sondern eher eine sehr schwierige Provinz. Also der Kaiser hat, wenn er Israel gehört hat, wahrscheinlich noch mehr Bauchschmerzen gekriegt, als wenn er nach Gallien, an Gallien gedacht hatte mit dem kleinen Dorf. Ihr kennt das ja, ne? Aber das war schon eine Provinz, das war nichts Besonderes. Und dieses Volk Israel hatte aber eine Verheißung, ein Versprechen. Und dieses Versprechen heißt: Es wird euch ein König geboren und dieser König wird euch herausführen. Das war ihre Erwartung. Und je schlimmer die Juden sich aufgeführt haben, desto größer wurde ihre Erwartung. Und so muss man das auch verstehen. Ihre Erwartung ging in die Richtung, jetzt kommt der König und dieser Messias, dieser König, der wird jetzt die Römer platt machen. Der wird die aus dem Land vertreiben, wird ihnen vielleicht nochmal eine ganz schwere Niederlage zufügen, so richtig demütigen, so, ja, weil wir wollen ja auch Rache. Und das war ihre Erwartung. Was ist aber passiert? Ich denke, die Menschen haben etwas erwartet, dass Gott eine Lösung für ihr Problem schenkt. Kennt ihr solche Gefühle auch? Dass ihr so innerlich denkt, Gott muss doch irgendwo jetzt mal und, ne? Jetzt muss er doch mal eine Lösung schaffen. Aber Gott hat ganz anders gedacht. Und darum möchte ich euch mal einen Text, nicht gerade aus der Weihnachtsübersetzung oder aus den Weihnachtsversen lesen, sondern aus dem 2. Korintherbrief, 5, Vers 19. Paulus sagt da: Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit uns geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Klingt nicht sehr weihnachtlich, weiß ich wohl, ist aber eigentlich die Weihnachtsbotschaft. Gott wurde Mensch. Christus ist auf diese Welt gekommen und hat Frieden mit uns geschlossen. Israel hat erwartet, einen starken, mächtigen, ja ich möchte sagen charismatischen König zu bekommen. Dieser König sollte das Volk so dermaßen inspirieren und mächtig machen, dass sie die Römer vertrieben. Das war ihre Erwartung. Aber Gott hat etwas Größeres vorgehabt. Weit über Israel hinaus. weit über, ich möchte mal sagen, diesen provinziellen kleinen Krieg dort in einem mehr oder weniger unbedeutenden Teil unserer Welt. Wenn ich es jetzt mal geopolitisch betrachte, ja. Das war's. Wir sehen Israel immer so riesengroß, aber Israel war ein mickriger kleiner Staat im Verhältnis zu den anderen Staaten dort. Also geopolitisch war Israel völlig unbedeutend, auch für die Römer unbedeutend. Die haben da nicht viel gemacht. Was passiert wäre, wenn Jesus das gemacht hätte, könnt ihr übrigens in den Apokryphen lesen. Kennt ihr die Apokryphen? Das sind Bücher, die nicht in den Kanon, also in den Text der Bibel, aufgenommen worden sind. Luther meint, sie wären ganz nützlich. Wenn ihr sie lest, ihr werdet merken, also mir geht das jedenfalls so, es ist nicht Bibel. Aber es klingt ähnlich, ja. Und da gibt es die berühmten neutestamentlichen Apokryphen, da wird von den Makkabäern gesprochen. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört oder vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, egal. Könnt ihr auch gleich wieder vergessen. Aber die Makkabäer, das sind die, die diese 400 Jahre zwischen dem letzten Buch im Alten Testament und dem neuen Buch überbrücken sollen. Also das ist ungefähr die Geschichte, diese 400 Jahre zwischen Alten und Neuen Testament, die dort in der Bibel nicht abgebildet sind. Und worum geht es da? Die Makkabäer, das waren so richtig streitlustige Israelis, die waren mit der Herrschaft der Leute nicht zufrieden und haben ständig Aufstände angezettelt. Ja, das war ihre Art, so wie wir es heute auch kennen, und haben die Römer immer wieder dazu verleitet, Strafmaßnahmen zu schicken. Und haben die Juden immer wieder geknechtet und immer wieder dies und das. Der Höhepunkt dieser ganzen Sache ist dann 70 nach Christi, wo dann ein Riesenaufstand war. Dadurch wurde der Tempel zerstört. Das, was Jesus ja auch vorausgesagt hat, der wurde dann abgebrannt. Dann haben die Römer, weil die natürlich Gold und Geld wollten, jeden Stein des Tempels abgetragen. Wisst ihr warum? Weil das Gold zwischen die Ritzen gelaufen war. Und Gold war wertvoll, klar. Und dann haben die jeden Stein vom Tempel runtergerissen und haben dort das Gold rausgekratzt. Hat Jesus genau so vorausgesagt. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist der Grund gewesen. Ganz banal, oder? Und 135 nach Christi haben sie dann wieder einen Aufstand gemacht. Was ist passiert? Die Römer hatten die Nase bis hier oben voll mit den blöden Juden und haben sie deportiert. Raus aus Israel. Raus aus ihrem Land. Und das ist dann ja bis 55, glaube ich, 1955 oder so ungefähr, genauso geblieben. Ja. Das ist das, was eigentlich die Lösung des Menschen war. Das wäre passiert, wenn Jesus jetzt ein Kriegsgott gewesen wäre, der dort so à la David vielleicht das Volk Israel hätte verteidigen wollen. Ist das das, was Gott will? Ja. Und schauen wir uns die Geschichte Israels an. Ich meine jetzt auch die jüngste Geschichte. Israel lebt ja nach dem Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was machen sie? Sie kriegen eine Rakete auf den Kopf. Die trifft vielleicht noch nicht mal, weil das so ein altes, schrottreifes Ding ist. Ja. Schon werden in der Gegenmaßnahme irgendwelche Häuser bombardiert, wo sie denken, dass da irgendwelche Sachen sind. Was hat das zur Folge? Es hat zur Folge, dass es keinen Frieden in Israel gibt. Weil Auge um Auge, Hass um Hass, Gewalt gegen Gewalt führt immer dazu, dass es sich verschlimmert und immer schlimmer wird. Das ist nicht der Weg Gottes. Das ist er einfach nicht. Ja? Gott wollte etwas anderes. Gott wollte nicht, dass das Volk Israel wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt wird, also wieder irgendein König in Israel wird, ein Machthaber, und dann geht das die Geschichte einfach so weiter wie bisher. Das war nicht seine Sache. Er hat seinen Sohn geschickt als ein Opfer. Ganz anders, als wie die Israelis sich das vorgestellt haben. Und dieses Opfer Jesu, was er dort am Kreuz nachher vollbracht hat, das hat die eigentliche Revolution ausgelöst. Das hat eine Veränderung in der Welt bewirkt, die wir uns vielleicht kaum vorstellen können. Dieses Opfer hat nämlich etwas geschaffen, was es vorher nicht gab. den Frieden. Und zwar nicht einfach den Frieden hier auf der Welt, so wie man das so schön denkt, sondern einen viel wichtigeren Frieden, nämlich den Frieden mit Gott. Vorher war Gott gegen uns. Er musste es sein. Er musste gegen uns sein. Warum? Weil unsere Sünde uns von ihm getrennt hat. Das vergessen wir in der heutigen Zeit, aber es ist so. Gott war gegen uns. Und erst im Neuen Testament, als Jesus gekommen ist, ist dieser Friede aufgehoben worden. Und dieser Friede ist gekommen, weil Gott den ersten Schritt gemacht hat. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir kommen und uns entschuldigen und sagen, Gott, tut uns leid, wir haben so viel Mist gebaut, ja, sondern er ist gekommen, obwohl kein Mensch um Vergebung gebeten hatte, obwohl kein Mensch nach ihm gefragt hatte. Überlegt euch mal diese Dimension. Also Gott hat den ersten Schritt gemacht auf den Menschen zu und hat gesagt, hier, ich biete euch an meinen Frieden, weil ich für euch gestorben bin. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er war derjenige, der gehandelt hat. Und dieser erste Schritt, den hat Jesus freiwillig auf sich genommen. Er wurde nicht gezwungen, er wurde nicht gefangen genommen, so nach dem Motto, du musst jetzt dieses Opfer bringen, sondern er hätte schon, ja, im Garten Gethsemane hätte er die Entscheidung fällen können, nee, Gott, das ist mir zu heavy, das mache ich nicht. Ja? Oder als er am Kreuz hing, da hat sogar noch einer gesagt, wenn du willst, dann kannst du hier deine Engel senden und uns vom Kreuz holen und hier die Leute unsere Umgebung platt machen. Hätte er können. Er hatte die Macht dazu. Gott hat ihn in keiner Sekunde gezwungen, dieses Opfer zu bringen. Aber er hat es getan. Er hat es getan und hat unsere Schuld freiwillig auf uns genommen. Oder wie es hier in unserem Vers hat, er hat uns mit all unserer Schuld beladen. Ja. Unsere ganze Schuld ist auf ihn beladen worden, rauf auf seinen Schultern. Und diese Schuld, die trennt dich jetzt nicht mehr. Jetzt bist du frei. Also du hast keine Schuld mehr vor Gott, wenn du ihm deine Schuld gegeben hast. Es gibt keine Schuld mehr. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und Gott. Die ist weg. Nichts trennt dich mehr. Gott ist jetzt absolut auf deiner Seite. Das ist so, als wenn du nie in deinem Leben eine Sünde begangen hättest. Auch unvorstellbar, oder? Wir erinnern uns natürlich an all den mehr oder weniger tollen Sachen, die wir so gemacht haben. Gott nicht. Für Gott ist das erledigt. Absolut abgetragen. Vergeben. Vergessen. Weg. Und das ist das Tolle. Das ist eigentlich die Revolution. Und wisst ihr, dass diese Botschaft des Friedens mit Gott unsere Welt so verändert hat, wie sie heute ist? Wir vergessen das oft. Wir denken, unsere Gesellschaftsform, unsere Art, wie wir hier im Westen leben, das ist das Normale. Ja? Wir sind halt sehr humanistisch eingestellt, wir sind halt sehr toll. Aber Pustekuchen, das ist das Ergebnis 2000 Jahre Christentum. Und das vergessen wir oft. Das Christentum hat zwar sehr viel Mist gebaut in diesen 2000 Jahren, das gebe ich zu. Die Kirche war nicht immer das, was sie sein sollte, aber sie hat trotzdem etwas bewirkt in unserer Gesellschaft, nämlich dass Gedanken wie Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Aufopferung für andere und überhaupt in unsere Denkweise hineingekommen sind. Leute, das kannten weder die Römer noch die Griechen, noch kannte das irgendjemand aus der germanischen Welt. Die mussten ja sogar ein Wort neu erfinden in der germanischen Sprache, weil es kein Wort für Barmherzigkeit gab. Gab es nicht. Das war ein völlig unbekannter Begriff für die Germanen oder Franken oder wie sie alle hießen, ja, also für die mehr oder weniger europäischen Stämme. Das war eine Denkweise, die es nicht gab. Es gab sie nicht. Ja? Es gab andere Begriffe, aber solche Begriffe, die eigentlich in der Bibel ganz selbstverständlich für uns heute sind, die gab es nicht. Ein rotes Kreuz, wie wir es heute selbstverständlich finden, wäre in diesen Gesellschaftsformen völlig unmöglich gewesen. Ja? Da hat doch mal ein römischer Soldat gesagt, warum kümmerst du dich um den? Ja, der ist schwach. Der hat es nicht verdient zu leben. Wenn der so dumm ist, ja, und sich verletzen lässt, dann lass ihn doch sterben. Das bringt ihm mehr Ehre, als wenn du ihm jetzt hilfst und ihm da irgendwie weiterbringst. Das war eine Denkweise, die für uns heute völlig fremd ist. Aber sie war normal früher. Und das hat bei aller Kritik an der Kirche, die ich hier einsehe, die Kirche in 2000 Jahren geschafft, unsere Gesellschaft so zu verändern. Und glaubt ihr, dass das eine Revolution ist? Das ist viel mehr als das bisschen, dass dort ein lokaler Staat Frieden bekommen hätte. Viel mehr. Viel mehr als das, was wir uns vorstellen. Und so ist das bei Gott immer. Gottes Lösungen für Probleme gehen immer weit über unsere Denkweise hinaus. Immer. Für ihn gibt es das nicht, dieses kleine Denken. Für ihn ist Denken immer groß, global, riesig. Und so solltest du vielleicht auch mal daran denken, wenn du Gott bittest, dass er dir in deiner Situation hilft und es vielleicht nicht so macht, wie du es vorstellst, dass seine Lösung für dein Problem eine viel größere Dimension annehmen soll, als du es dir vorstellen kannst. Ja? Wir denken oft so kleinkariert, ja? Und ich gebe zu, ich kenne es ja auch, da gibt es einen Arbeitskollege, der nervt mich, ja? Der kritisiert mich ständig, der tritt mir ständig auf die Füße oder redet ständig schlecht von mir. Und ich bitte Gott schon seit Wochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahren, Herr, hau dem noch mal richtig ein auf die Mütze, dass der mal seine Klappe hält und oder lass ihn doch mal irgendwas Dummes machen, dass der Chef ihn entlässt und ich ihn endlich los bin. Vielleicht denkst du so gerade in diesem Moment. Oder du hast irgendjemand anders, der dich so quält oder sowas. Ja. Gott denkt aber vielleicht ganz anders darüber. Vielleicht denkt Gott nicht, ich nehme ihn dir ab, dann hast du deine Ruhe, hast du dann natürlich auch, klar. Sondern vielleicht denkt Gott, vielleicht ist es gut, wenn du genau wie Jesus den ersten Schritt tust. Wenn du den ersten Schritt auf diesen Menschen zugehst, das, was Gott gemacht hat, den Frieden, den Gott dir geschenkt hat, an den anderen weitergibst und sagst, Herr, ich vergebe ihm. So wie Jesus mir vergeben hat, all die Schuld, die ich ihm aufgeladen habe, genauso kann ich doch dem anderen diese Schuld vergeben. Und ich denke, dass das manchmal für unsere Denkweisen besser ist, dass wir in Gottes Kategorien denken und nicht immer nur in unseren eigenen. Wir wollen Rache, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen, dass der andere mal so richtig spürt, wie das ist, wenn man so ja, gemobbt wird oder fertig gemacht wird. Wir wollen das, ja. Wir wollen so richtig Gerechtigkeit. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Gott geht solche Wege nicht. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Lange, lange Zeit nicht verstanden. Ich wollte, dass es gut zugeht, dass es richtig zugeht, dass Menschen sich nicht gegenseitig verletzen. Und die so ein bisschen ja, verletzend sind, die sollte Gott möglichst strafen oder aus der Gemeinde schmeißen oder sonst irgendwas, weil sie sich versündigen an andere. Und das tun sie ja wirklich. Das ist ja keine Sache, die man jetzt schönreden sollte. Nein, das ist nicht der Weg Gottes. Gott hat das nie gemacht. Er macht das nicht. Und darum ist es so wichtig, anders zu schauen. Auf das zu schauen, was Gottes Weg ist. Könnt ihr euch denn nicht vorstellen, wenn Jesus selbst diesen Weg gegangen ist? Einfach zu den Menschen gegangen ist, obwohl sie ihn gar nicht wollten. Ja? Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, super. Würdet ihr das machen? Niemand würde das machen. Aber Gott ging diesen ersten Schritt. Gott ging auf den Menschen zu, der ihn nicht wollte, der ihn vielleicht sogar abgelehnt hat, der krummer Hund zu ihm gesagt hat oder was auch immer. Und das ist der Weg Gottes. Und so ist es auch gemeint, wenn Paulus hier schreibt: Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten das im Auftrag Gottes. Also wenn wir versöhnt werden mit Gott, dann ist es doch so wichtig, diese Versöhnung auch weiterzugeben an den, der an uns schuldig geworden ist. Weil genau darum geht es. Du bist gegen Gott schuldig geworden. Da gibt es gar kein Wenn und Aber oder ja, so oder so, sondern du bist schuldig geworden. Nein, wir sind schuldig geworden. Ich setze mich da mit drunter. Wir sind alle schuldig geworden gegenüber Gott. Und jetzt seh mal den anderen an, der an dir schuldig geworden ist. Ist das wirklich so viel, wie du auf dem Kerbholz hast? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Vergebung ist eben das Beste, was wir dem anderen geben können. Er hat alle Schuld auf sich genommen, freiwillig. Und so können wir diese Schuld an anderen auch vergeben, oder? Lest mal den Schalksknecht, das finde ich immer so eine tolle Geschichte. Genau das beschreibt ja unsere Situation. Ja, wir sind der tolle Schalksknecht, der da Millionen von Euro geschenkt bekommt vom König. Und wir kriegen es nicht hin, die 100 Euro da für den anderen, der uns was schuldet, dann zu vergeben. Das ist so unsere Situation, oder? Wenn ihr das mal lest, so ist das ja gemeint. Paulus sagt dann noch weiter, dass wir selbst Botschafter werden sollen. Und wisst ihr, ein Botschafter, der es nicht hinkriegt, im Frieden mit anderen zu leben oder diese Vergebung an anderen auszusprechen, was ist das? Hm? Das haut nicht hin. Du kannst kein Botschafter Christi sein, wenn du nicht vergibst. Kannst du nicht. Weil die Vergebung Gottes muss doch durch dein Herz fließen zu den anderen Menschen. Und letztlich ist es doch das, was das Christsein ausmacht, Vergebung. Das ist doch nicht nur ein Wort, das ist doch etwas Existenzielles unseres Glaubens. Wir wurden vergeben, uns wurde vergeben. So können wir doch den anderen auch vergeben. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir keine Botschafter Gottes. Wir sind es einfach nicht. Wir sind keine Stadt auf dem Berg, die leuchtet. Und wir sind auch kein Salz. All das sind wir dann einfach nicht, weil dieses Existenzielles, das ist eine, ja, ich möchte sagen, Grundvoraussetzung des Neuen Testamentes. Und glaubt mir, das hat Gott nicht nur einmal nach dem Kartoffelkrieg für euch gemacht, sondern das macht er jeden Tag. Immer wieder. 100.000 Mal am Tag, dass er euch vergibt. Wir merken das vielleicht schon gar nicht mehr wirklich, weil wir in dieser Vergebung eingebettet und leben. Ja. Aber wie viel mehr ist es wichtig, das nochmal neu sich zu bedenken. Diese Vergebung, die soll sozusagen auf andere Menschen fließen. Sie soll hineinfließen. Und ihr kennt doch all die Geschichten, wo einer gefangen genommen worden ist, ein Christ, ja, und konnte fliehen und flieht da übers Eis. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und da bricht einer seiner Verfolger, einer von den Soldaten, in das Eis ein. Und was macht dieser Christ? Der dreht um, obwohl er, das wäre seine Rettung gewesen, ja, und holt den da aus dem Eis raus. Und was passiert? Er wird hingerichtet, weil der Soldat nicht so nett ist, ihn dann laufen zu lassen. Versteht ihr, was ich meine? Vergebung, Nächstenliebe, ja sogar Feindesliebe, das sind doch keine Worte. Das ist unser Leben. Das ist Grundlage unseres Christseins. Und wenn das nicht da ist, wenn du den anderen nur noch hasst oder ablehnst und denkst, oh, der hat das und das gemacht, ja mein Gott, dann hat er dich mal nicht begrüßt oder dann war er mal nicht nett zu dir. Wie viel mehr hat Gott auf deine ganzen Eskapaden nicht reagiert und dir vergeben? Wie oft hat er dir vergeben und hat dich wieder neu an sein Herz gezogen? Und so kann man Bote sein. Und glaub mir, das spricht Menschen an. Ich kann es nicht anders betonen, es ist so. Vergebung an den anderen verschenkt, das ist es, was die Menschen anspricht. Und das ist das eigentlich, was Gott zu Weihnachten uns sagen möchte. Er hat dir das größte Geschenk gemacht. Du bist sündlos. Ich weiß nicht, ob du das begreifst. Gott ist nicht mehr gegen dich. Gott ist für dich. Er steht auf deiner Seite. Er würde alles für dich tun. Alles. Das heißt, er wird alles für dich tun. Das ist Weihnachten, ja? Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er ist in diese Welt gekommen, in diese Dunkelheit. Deswegen feiern wir das ja auch am eigentlich dunkelsten Tag. Der Kalender passt nicht mehr ganz zum Sonnenlauf, das weiß ich, das hat sich schon mal ein bisschen verschoben, deswegen ist das nicht mehr ganz so passend. Aber es ist eigentlich die Tatsache, ja? Wir sind am dunkelsten Tag vom Licht besucht worden. Gott ist Mensch geworden und hat uns aus unserer Dunkelheit herausgezogen, hat uns so viel geschenkt und hat uns so viel gegeben. Und dieses schönste Geschenk, was du bekommen hast, das kannst du doch auch jemand anders geben. Wir haben hier so viele schöne Weihnachtsgeschenke, wir haben uns da eben noch drunter unterhalten, was da wohl alles Interessantes drin sein mag. Vielleicht ist ja auch Vergebung da drin. Vergebung für jemanden, der dir sehr, sehr weh getan hat. Ja. Wo du vielleicht Gerechtigkeit forderst, aber keine bekommen wirst, weil das nicht Gottes Weg ist. Das ist etwas, was ich ja, in diesen 40 Jahren Christsein schmerzlich erleben musste. Gott gibt uns nicht immer Gerechtigkeit. Nicht immer. Manchmal müssen wir den ersten Schritt gehen. Ja, in eine völlig ungerechtfertigte Situation hinein. Und vergeben, wo andere vielleicht Hass hätten. Und dadurch brichst du etwas auf. Dadurch entsteht ein Wunder. Ein wirkliches Wunder. Ja. Rein psychologisch ist das natürlich auch interessant. Du wirst frei. Ja. Hass bindet uns. Ganz einfach. Hass macht dich gefangen. Lässt dich nicht frei werden. Aber das ist nicht das Ziel oder der eigentliche Gedanke dahinter. Sondern du setzt Gottes Licht in diese Welt, wenn du vergibst. Du bist ein Botschafter Christi und du kannst Menschen ohne Worte mit dieser Handlung dahin führen, dass sie Gott anfangen, interessant zu finden, weil er wirklich anders ist und weil er wirklich etwas bewirkt in dieser Welt. Weihnachten ist das größte Geschenk Gottes an die Menschheit. Es bedeutet einfach, ich vergebe euch. Ich vergebe euch. Ich stelle den Krieg zwischen mir und euch ein. Und ich gebe euch die Sündlosigkeit zurück. Und da können wir Bote von sein. Aber nur, wenn die Vergebung nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in unseren Handlungen ist. Amen.